Frohe Weihnachten mit Kathi Winter.
Bärbels Weihnachten. Es ist der heilige Weihnachtsabend. Da herrscht in der Stadt eine emsige, stille Geschäftigkeit in den Häusern und auf den Straßen. Die Vorboten der fröhlichen Bescherung. Man sieht Dienstboten eifrig dahintrippeln, die noch etwas Vergessenes oder Spätgefertigtes auf den Weihnachtstisch holen müssen. Bunte Wachslichter oder Zuckerwaren an den Christbaum. Schusterjungen tragen ein paar glänzende, nagelneue Stiefel. Der Sattler bringt das neu beschlagene Wiegenpferd. Die Putzjungfer ein rosenrotes Hütchen, alles noch zur Verherrlichung des Festes. Oben in der großen Stube, wo das Licht so verheißungsvoll durch die Gardinen schimmert, da waltet die Mutter als die Stellvertreterin des lieben Christkindes. Sie ordnet und rüstet und bereitet und die Kinder sitzen mit mühsam bezähmter Ungeduld in der Kinderstube, um auf den glückseligen Augenblick zu warten, wo der Ruf ertönt und ihnen der Lichterglanz entgegenströmt. Auf dem Dorfe wird, in Schwaben wenigstens, der Christabend nicht so umständlich gefeiert. Er gleicht dort mehr jener wunderbaren Nacht, wo in tiefer Stille im armen Stalle der Glanz der heiligen Weihnacht aufging, wo nur schlichte Hirten sich sammelten um die Krippe und hoch oben am Himmel her der selige Festchor erklang. Sobald es dunkel wird, werden Kunkeln und Spinnräder, alles Arbeitsgerät beiseite gestellt. Seid still, Kinder, es ist der heilige Abend, ermahnt man die Kleinen in jedem ordentlichen Haus. Der Vater liest wohl in der Bibel oder man plaudert zusammen von alten Zeiten und geht guter Zeit zur Ruhe. Die einfache Bescherung macht den Müttern auf dem Dorfe wenig Sorge und Mühe. Ein Weihnachtsbaum wird meist nur den kleinsten Kindern angezündet. Man beschert da in der Stille der Nacht, sodass die Kinder früh morgens ihre kleinen Gaben am Bett finden und glauben, das Christkindlein habe sie gebracht, während sie schliefen. Ein paar Äpfel und Nüsse, wenn's hochkommt, ein Lebkuchenherz, nur wer es so glücklich ist, einen wohlhabenden Paten oder eine reiche Patin zu haben, darf am Morgen des Weihnachtsfestes einen Besuch bei ihnen machen mit der Frage: Guten Morgen, Dote und Göderich. Was hat's Christkind gebracht? Gibt es dann ein Tellerchen mit Backwerk, ein Halstüchlein oder eine neue Weste, so ist das schon ein unerhörter Reichtum. Es war ein klarer, kalter Winterabend und die Sterne spiegelten sich im Neckarfluss, an dessen Ufer der Fährmann, im Dorfe der Fergen Hannes genannt, auf und ab ging, um sich die Kälte zu vertreiben, bis die Stunde schlug, wo er seine Fährte verlassen durfte. Neben ihm trippelte Bärbele, sein 6-jähriges Töchterlein, ihre erstarrten Hände in die Schürze gewickelt. Sie wollte durchaus nicht gelten lassen, dass sie froh, weil sie so gern beim Vater an der Fähre blieb, um mit überzufahren, wenn Leute kamen. Vom Dorfe hörte man noch die Pumpe der Brunnen und das Brüllen des Viehs. Von dem nahen Hügel fuhren mit lautem Geschrei die Knaben blitzschnell auf ihrem Bergschlitten herab. Jetzt aber erscholl die Bergglocke vom Turm. »Bet, Bärbele«, sagte der Vater, indem er seine wollene Mütze abnahm und die Hände faltete. Auch Bärbele legte die Händchen zusammen und sprach andächtig den Vers, den sie die Mutter zur Betglocke gelehrt hatte. »Lieber Mensch«, was mag bedeuten, diese späte Glocken läuten? Das bedeutet abermal deines Lebens Ziel und Zahl. Wie der Tag hat abgenommen, so wird auch der Tod bald kommen. Lieber Mensch, so schicke dich, dass du sterbest seliglich. Die Knaben drüben waren beim ersten Schall der Betglocke rasch mit ihren Schlitten abgezogen. Der Ferge trug seine Ruderstangen in das kleine steinerne Häuschen, das an einem riesigen Wacholder beschattet am Ufer stand, und warf noch einen langen, aufmerksamen Blick über den mondbeschienenen Fluss bis auf den Flusspfad, der vom jenseitigen Ufer ans Wasser führte. Drüben war alles ruhig. Nur an den Fenstern des Schlösschens, das nicht fern vom Ufer stand, sah man, seit langer Zeit zum ersten Male wieder Licht. Der Ferge kettete die Schiffe fest an dem Pflock und schickte sich mit Bärbele zum Heimgehen an.
»Aber was ich weiß, Vater«,
sagte die Kleine. »So, was weißt?«
»Ich darf heute Nacht aufbleiben, bis man's Kindel wiegt.«
Das Kindleinwiegen nennt man die Sitte, die sich in vielen schwäbischen Dörfern erhalten hat, wo die Schulknaben um Mitternacht von dem Christfest einen Weihnachtschoral vom Kirchturm singen.
»Du?« sagte der Vater. »Oh, du wirst schläfrig.«
»Gewiss nicht«, versicherte die Kleine, indem sie fröhlich an seiner Hand hüpfte. »Die Mutter hat's mir versprochen, aber der Base, ihr Christoph, der hat's gut, der darf selber mitsingen. Ich möchte auch ein Bube sein, dann könnte ich auch einmal Ferge werden.«
»Ach, da wär's was rechts«,
sagt der Vater, der wie die meisten Väter seinem Kinde einen glücklicheren Beruf wünscht, als ihm der seinige erschien.
»Ei, das ist nett, so im Schiff liegen, wenn die warme Sonne scheint und immer wieder andere Leute herüber und hinüberführen oder gar das große Wagenschiff mit ganzen Wagen oder Chaisen.«
Unter dem Geplauder der Kleinen waren sie an dem Wohnhaus des Fergen angekommen, das ganz vorn noch etwas abseits vom Dorfe lag. Durch den engen, geschwärzten Flur, der zugleich Küche war, trat man in die niedere Stube. Annemarie, des Fergen Weib, und Christine, die Witwe, die in dem Dachkämmerlein des Hauses zur Miete wohnte und der Kürze halber Base genannt wurde, saßen am Ofen beim Scheine des Quelllämpchens beisammen. Die Spinnräder waren beiseite gestellt. Sie plauderten angelegentlich von all den überstandenen Sorgen und Trübsalen ihres Lebens, während Christoph, der Sohn der Base, ein etwas unmüßiger Junge, sich in der Ecke der Stube damit unterhielt, der Katze den Pelz zu streicheln, bis es Funken gab.
»Guten Abend beisammen«,
sagte der Ferge, indem er eintrat und seinen dicken, groben Rock mit einem alten, gestrickten Wams vertauschte. Denn Schlafrock und Pantoffel sind auf dem Dorf noch nicht Mode, zumal in der Hütte eines armen Fergen.
»Du kommst wieder zuletzt«,
sagte Annemarie. »Der andere Ferge ist schon lange daheim.«
»Warum sollten wir alle erfrieren?«
sagte gutmütig Hannes.
»Es kommen ja heute wenig Leute. Hab ihn heimgeben lassen. Ein anderer Mal ist's an mir.«
»Ja, an dich kommt's nie«,
murmelte das Weib. »Du bist nur zu gut.«
»Nichts Neues passiert, Hausherr?«
fragte die gesprächige Base.
»Passiert allerweil nichts«,
sagte gleichmütig der Ferge.
»Doch, ja. Verwalters und drüben sind ein paar Mal hin und her gefahren mit allerlei Sachen. Morgen kommt richtig die neue Herrschaft.«
»Ein absonderliches Geflüster, das sie herziehen, so mitten im Winter«, meinte Annemarie. »Und auch nicht recht schicklich, an einem so hohen Fest so ein Getue anzustellen.«
»Darum hat der junge Herr alles neu herrichten lassen«,
berichtete Bärbele.
»Verwalters Lise hat's mir erzählt.«
»Ja, die weiß alles, der kleine Fürwitz«,
lachte wohlgefällig der Ferke.
»Die plappert wie ein altes.«
»So schöne Tapeten seien da«,
erzählte Bärbele weiter.
»Und goldige Kronleuchter und Teppiche. Oh, ich möchten's nur sehen. Und das alles kriegt die junge Frau zum Christtag. Mich lässt Herr Walters Lise vielleicht einmal hineinsehen, wenn sie wieder verreist sind.«
Die Kleine hüpfte wieder bei dem bloßen Gedanken an die Herrlichkeit, die sie möglicherweise noch sehen dürfe. Annemarie brachte die Kartoffeln und Suppe. Von einem Festmahl am heiligen Abend wusste man nichts. Erst am Christfest wurden süße Birnschnitze gespeist. Die Base wurde zu Tische geladen, was sie nur nach vielen Umständen annahm und sich zu jeder Kartoffel noch besonders nötigen ließ. Christoph war nicht so umständlich. Der langte tapfer zu und ließ sich's gehörig schmecken. Bärbele war viel früher fertig und zupfte ihn ungeduldig am Wams.
»Singt ihr noch nicht?«
fragte sie leis.
»Ist noch zu bald«,
sagte Christoph kurz.
»Komm, wir wollen hinausgehen und ein bisschen horchen, ob die anderen Buben noch nicht kommen«,
bat Bärbele, und Christoph ließ sich endlich dazu bewegen, obgleich er lieber am warmen Ofen sitzen geblieben wäre. Es freute ihn, dass das kleine Mädchen so mit Respekt betrachtete, seit sie wusste, dass er vom Turm singen dürfe. Als die Kinder fort waren holte Annemarie aus der Schublade ihrer einzigen Kommode die schönen roten Äpfel, das große, bunt verzierte Lebkuchenherz und die Nüsse, die zu Bärbeles Bescherung bestimmt waren, und ordnete sie auf dem weißen, blau bemalten Porzellanteller, dem schönsten Stück ihres einfachen Geräts.
»Ist fast zu hoffärtig für uns«, meinte Hannes. »So ein Staatslebenkuchen wäre für den Spezial, den Dekan, recht.«
»Ach, was«, entschuldigte Annemarie. »Das arme Kind hat ja nicht einmal eine Dote wie die anderen Kinder anderer Leute. Dann müssen die Eltern ein Übriges tun.« »Ja, so ein Tröpflein, das die Nottaufe enthalten, dauert mich nachher immer«, sagte die Base. »Wenn es dann sein Lebtag ohne Döte und Dote herumlaufen muss.« Döte und Dote, die Taufpaten, sind nämlich auf dem Dorf in Schwaben gar eine wichtige Person für ihre Patchen. Arme Leute wählen gewöhnlich wohlhabende Paten. Und auch den Ärmsten wird's fast nie diese Bitte abgeschlagen. Außer der reichlicheren Weihnachtsgabe erhält das Patchen an der Konfirmation einen Teil des Anzugs. Manchmal gar ein silbern beschlagenes Gebetbuch von Herrn Döte oder der Frau Dote und wird da zu Gast geladen. Auch in späteren Jahren nimmt sich manchmal eine gute Dote noch mütterlich eines verwaisten Kindes an.
»Nun, was das betrifft«, entgegnete Annemarie mit einigem Stolz, »so hätte unser Bärbele eigentlich eine fürnehme Dote, nur dass sie nicht da ist.«
»Ja, das ist eben gerade die Hauptsache, Hausfrau«, meinte die Base. »Aber wie ist denn dazu gegangen mit Bärbelets Taufe? Ich hab nur die Leute davon sagen hören, ich war ja dazu mal noch nicht hier.«
»Der Hannes weiß es besser als ich«, sagte Annemarie. »Ich war dazu mal so schwach, dass ich kaum aufstehen konnte.«
Hannes war nicht sehr aufgelegt zum Plaudern. Am Ende aber ließ er sich doch von der neugierigen Base bewegen, mit seiner Geschichte herauszurücken.
»Heute sind's gerade 6 Jahre«, hub er an. »Es war fast eine Nacht wie diese im Vollmond. Schier so hell wie am Tag. Ich musste draußen am Neckar sein, da der andere Ferge krank lag. Und ich tat's bitter ungern, denn das Bärbele war eben geboren worden und mein Weib lag gar schwach und krank daheim. Ich wollte aber doch aushalten bis zum Betglockenläuten und schaute also hinüber auf die andere Seite, wo der Schlösslein steht, in dem die alte gnädige Frau noch gelebt hat, und hab weiter an nichts gedacht als an mein Weib daheim. Da höre ich auf einmal einen hellen Schrei vom anderen Ufer drüben und sehe ein Weibsbild dem Wasser zuspringen und ein paar Mannspersonen mit Schreien und Johlen ihr nach. Da schrei ich aus aller Macht hinüber, »Ich komm und stoß ab, so schnell ich kann!« Die Kerle drüben springen davon und ich komm noch eben recht, dass ich das arme, erschrockene Jungferle, das ganz bis zum Wasser hergesprungen war, ins Schiff tragen und herüberführen kann. Es war ein junges Fräulein und so erschrocken, dass sie lang schier gar nicht schnaufen, geschweige denn reden konnte.«
»Eine schöne Jungfer?«, fragte Christine.
»Darauf habe ich nicht geguckt«,
sagte Hannes trocken. Annemarie aber versicherte, »Bildschön, Base, bildschön. Sie hatte so schöne rote Bäcklein und ein feines himmelblaues Kleid und goldiges, helles Haar mit lauter Locken und einen Pelz. Die Königin kann es nicht fürnehmer haben.«
»So, ich hab geglaubt, du habest vor Schwäche nichts gesehen«, sagte Hannes mit komischer Verwunderung.
»Ach was, erzähl's nur weiter«, rief Annemarie.
»Also, wie wir herüberkamen«, fuhr Hannes fort, »erzählt sie mir nach und nach, dass sie auf Besuch sei im Schloss drüben und weil der Mond so schön gescheint habe, so habe sie noch so ein Fräulein drüben ein bisschen Lust wandeln wollen. Die vornehmen Leute haben oft gespäßige Gelüste, statt dass sie froh sein sollten in ihrer warmen Stube. Also, wie die zwei da rumspazieren, kommen ein paar rauschige Burschen daher, die sie erschrecken und ängstigen mit ihrem wüsten Geschrei. Die verzagten Jungferlein springen auseinander und wissen nicht wohin. Die eine dem Schloss zu, die andere gegen den Neckar, wo ich sie dann geholt habe. Wie wir hübsch am Ufer waren und die Burschen drüben fort, wollte sie, ich sollte sie gleich wieder hinüberführen und bis ans Schloss begleiten. Sie wollte mir ein gutes Trinkgeld geben. Aber es läutete die Betglocke und eine Nachbarin kam heraus und rief mir, ich solle gleich heimkommen, mein Kindlein sei so schwach und werde sterben. Da wusste ich nicht, was ich mit dem Jungfaller anfangen. Es war niemand um den Weg, der sie hätte hinüberführen können. Und jeden lasse ich auch nicht an mein Schiff. So sagte ich ihr, sie soll derweil mit mir in mein Haus kommen. Sobald ich daheim weg könne, wollte ich sie wieder heimbringen. Und sie ging gutwillig mit, weil sie wohl musste. Wie ich heimkomme, ist das Tröpfle, das Bärbele, so schwach wie ein Lichtschein am Auslöschen und mein Weib weinte, dass es ohne die heilige Taufe sterben sollte. Ich lasse das Jungferle am Ofen sitzen und spring zum Herrn Pfarrer, der auch gleich mit mir kam, wie er ging und stand. Er konnte nicht mehr die heiligen Gefäße mitnehmen. Ich brachte das Wasser in unserem Krug. Das Jungferle hatte das Kindlein auf dem Arm und weinte. »Wollen Sie Taufzeugin sein?« fragte der Pfarrer, der sich wohl auch verwunderte, wie eine so fürnehme Jungfer in unsere armseligen Häuslein komme.
»In Gottes Namen ja«,
sagte sie und stellte sich mit dem Kindlein vor ihn. »Wie soll das Kindlein heißen?« fragte er wieder.
»Barbara«,
rief mein Weib, ihre Mutter selig hat so geheißen.
»Amalie«,
sagte das Fräulein leise und der Pfarrer taufte es Barbara Amalie. Dann hat er sie so schön andächtig dazu gebetet und das Kindlein, ob es zum Leben oder zum Tode bestimmt sei, dem Herrn so getreulich empfohlen, dass unsere Herzen ganz getröst wurden. Kaum war der Pfarrer fort, so rufen mir die Nachbarsleute am Ufer drüben, laufe man mit Fackeln und Laternen herum und schreie herüber, es scheine, dass sie jemand suchen.
»Ach, da sucht man mich«,
rief das Fräulein, legt das Kindlein, das sie zur Seite her auf dem Arm gewiegt hatte, in sein Bettlein und sprang dem Neckar zu, so geschwind, dass ich kaum nachkam. Als ich sie hinübergeführt, waren drüben Bediente vom Schloss und Mägde und Frauenzimmer und es war ein Gefrage und geküsst, dass man meinte, sie sei eben von den Toten auferstanden. Ich aber fuhr in der Stille wieder herüber. Mich trieb's in meinem Kindlein, ich fürchtete, ich treffe es tot. Aber es war noch am Leben und der liebe Gott hat es uns erhalten bis auf den heutigen Tag.
»Und die vornehme Dote hat ihm gar nichts gegeben?« fragte Christina. »Ein goldenes Kreuzlein mit blauen Steinen, das sie in einem schwarzen Samtbändlein um den Hals trug, hat sie ihm aufs Kissen gelegt«, sagte Annemarie. »Und die alte gnädige Frau von drüben hat meinem Mann ein Taler Trinkgeld geschickt und mir eine Flasche alten Wein. Die Fräulein Dote aber hat nichts mehr von sich hören lassen.«
»Das war aber doch nicht schön«, meinte Christina. »Wenn's auch nur eine Nottaufe war, die Dote ist sie doch immerhin.«
»Es ist ihr nicht so übel zu nehmen«, sagte entschuldigend Annemarie. »Wahrscheinlich ist sie bald heimgereist und vielleicht weit fort. Die alte Frau ist gleich nachher gestorben, der junge Herr in der Fremde gereist, da ist sie wohl nicht wieder in der Gegend gekommen. Für uns war es doch ein guter Abend, das große Trinkgeld und auch das Kind hat ja ein schönes Andenken. Und wie das schwächliche Kindlein so gediehen ist, habe ich oft denken müssen, das Fräulein habe ihm doch Glück gebracht, weil sie gar so schön und holdselig war und so andächtig gebetet hat unter der Taufe.« Annemarie hatte unter dem Reden ihrer kleinen Bescherung versteckt, denn Bärbele und Christoph waren ziemlich erfroren wieder heimgekommen und horchten aufmerksam ihrer Rede zu. Bärbele hörte gar gern zu von der unbekannten Dote erzählen, und es war ein Fest für sie, wenn sie das goldene Kreuzchen sehen oder gar einmal umhängen durfte. Sie hatte keine Feenmärchen gehört oder gelesen, aber wunderbar wie eine Fee erschien das holdselige Fräulein im himmelblauen Kleid in ihren Träumen, und sie meinte oft, die Dote müsse einmal wiederkommen. Hannes war sehr müde und schläfrig und legte sich bald zu Bette. Die Frauen aber hatten den Kindern versprochen, aufzubleiben, bis man das Kindlein wiege. So suchten sie sich und die Kinder wach zu halten mit allerlei Geschichten und Gesprächen. Bärbele hatte viele schöne Weihnachtsreimlein von der Mutter gelernt und war stolz, dass sie fast schon mehr wusste als der große Christoph. Am Ende aber schlummerte sie doch ein auf dem Schemel zu Füßen der Mutter, die wie die Christina auf dem Stuhl eingeschlafen war.
Christoph hatte sich hinausgeschlichen, um sich mit den anderen Knaben in der Schule zu versammeln, bis es Zeit sein würde, auf den Kirchturm zu steigen. Bärbele wachte auf, als es still, ganz still in der Stube war. Die Mutter und Christine schliefen noch. Das Lämplein war erloschen, nur das klare Mondlicht erhellte das Stüblein. Sie schlich leise hinaus und blickte hinauf zum Turm, wo man einige Lichtlein funkeln sah. In dem Augenblick schlug die Glocke 12 und von oben erklang von all den hellen Kinderstimmen das Wiegenlied des göttlichen Kindes. Ehre sei Gott in der Höhe, der Herr ist geboren. Das klang dem Kinde so wunderbar, wahrhaftig wie eine Stimme vom Himmel. Sie dachte nicht mehr an die vornehmen Pate, nicht an alle Herrlichkeit der Welt, die nicht für sie bestimmt war. Es war ihr, als habe sie einen Strahl von dem Glanz des Himmels gesehen und tief, tief drückte sich das heilige Gefühl der Weihnacht in ihre junge Seele. Der Morgen des heiligen Christfestes war angebrochen. Ein klarer, frischer Wintermorgen, wie tausende von Brillanten schimmerte der Schnee im Sonnenschein. Im Dorf herrschte die feierliche Stille, die auf dem Lande so schön den Sonntag vor den Arbeitstagen auszeichnete. In den Häusern rüstete man sich zum Kirchgang. Nur Kinder sah man auf den Straßen, die blau gefrorenen Gesichtchen glänzend von der Freude des Morgens. Da und dort bis eins in den köstlichen Lebkuchen. Aus Häusern, wo man reichlicher bescherte, kamen kleine Mädchen mit rosenroten Schürzen und einer neuen Puppe auf dem Arm, dicke Buben, die in eine hölzerne Trompete bliesen, und die anderen sammelten sich um die Glücklichen und staunten die neuen Schätze an. Bärbele hatte keine Puppe und kein neues Schürzchen mit dem verzierten Lebkuchen, hatte die Mutter all ihr Mittel erschöpft. Aber ihr Winterkleidchen, aus einem alten Rock der Mutter verfertigt, war sauber und warm. Ihr blondes Haar war schön glänzend und glatt gekämmt und in Zöpfen geflochten, die zu ihrem großen Stolz hinten gerade wie Wegzeiger hinausstanden. Sie war so vergnügt wie die anderen und stellte sich mit dem schönen Lebkuchen, den sie gar nicht wagte anzubeißen, stolz unter die kleine Schar. Aber als die Kinder zusammenstanden und sich erzählten, bis wann sie zu dem Döte oder der Dote bestellt seien, als nach der Kirche da und dort eines mit strahlendem Gesicht reich beladen mit den Geschenken einherzog, die kleinen Geschwister neugierig und jubelt hintendrein, da ward der Bärbele doch das kleine Herzchen schwer. Und sie schlich sich betrübt zur Mutter, um zum 100. Male zu fragen, warum sie keine Dote habe. Um sie zu trösten, band ihr die Mutter das kleine goldene Kreuzchen um und versicherte ihr, das sei eigentlich mehr wert als alles, was die anderen Kinder von ihren Paten bekommen. Nun war die Kleine wieder vollkommen glücklich, hob ihr Köpflein, so hoch sie vermochte, nur damit jedermann den neuen Schmuck an ihrem Hälschen sehen und bewundern konnte. Nachmittags war im Dorf große Bewegung und die Straße stand voll Leute. Der gnädige Herr vom Schlösslein drüben sollte mit seiner neuen Frau und vielen Gästen auf Schlitten durchs Dorf kommen. Sie hatten geglaubt, der Neckar werde fest genug gefroren sein, um die Fahrt auf Schlitten hinüberwagen zu können. Dem war aber nicht so und die Fergen hielten das große Wagenschiff bereit, um sie hinüber zu befördern. Ein großer Schlitten war im Dorf eine seltene Erscheinung. Da gewöhnlich hier der Neckar den Schlittenfahrten ein Ziel setzte. Drum war alt und jung in Bewegung, da man neugierig war, den jungen Herrn Baron wiederzusehen. Die Voreltern des Baron hatten freilich eine größere Bedeutung für die Dorfbewohner gehabt. Ihn hatte das Dorf mit einigen anderen der Gegend zu eigen gehört. Jetzt hatte der junge Baron nur noch einige Rechte: den Besitz des Schlösschens und der schönen Güter, die dazugehörten. Aber er war doch immer noch eine wichtige Person für die Bauern, die ihn hatten unter sich aufwachsen sehen. Die alte, gnädige Frau war sehr gut gegen die Armen gewesen und man freute sich, das lang verschlossene Herrenhaus endlich wieder geöffnet zu sehen. »Sie kommen, sie kommen!« schrien atemlos ein paar Knaben, die vors Dorf hinaus der Schlittenfahrt entgegengegangen waren und nun mit den Pferden um die Wette sprangen. Unter lustigem Schellengeklingel mit mutigen Rossen bespannt, fuhren drei elegante Schlitten, mit Tiger- und Bärenfellen bedeckt, durchs Dorf. Man erkannte den jungen Herrn an der freundlichen Höflichkeit, mit der er ringsum grüßte. Auch die Dame neben ihm in dem weißen Pelz, dem blauen Samthut mit wehenden Federn, verneigte sich freundlich. Ihr Gesicht aber konnte man nicht recht sehen, da sie es mit einem feinen blauen Schleier vor dem Wind geschützt hatte. Am Neckarufer gab es zum großen Vergnügen der Zuschauer einen langen Aufenthalt. Ein Teil der Herren und Damen wollte aussteigen und sich im Kahn übersetzen lassen, indes man die Schlitten langsam auf dem Wagenschiff überfuhr. Während die anderen mühselig und langsam aus ihren Umhüllungen krochen, schlüpfte die junge Baronin gewandt aus dem warmen Fußsack und hüpfte aus dem Wagen. Die Bewunderung der Kinder, die mit aufgesperrten Mäulern zusahen, wurde durch die zierlichen Atlasstiefelchen mit weißem Pelz besetzt, aufs Höchste gesteigert. Der Fergenhannes hatte seinen besten Sonntagsstaat angelegt, den dreispitzigen Hut statt der Pudelmütze aufgesetzt und stand bereit, seine vornehmen Kunden überzufahren. Der Wind wehte den Schleier zurück von dem schönen, blühenden Gesicht der Dame und dem sonst so schweigsamen Fergen entschlüpfte ein Ausruf der Überraschung. Die Dame beachtete es nicht. Sie blieb einen Augenblick stehen, ehe sie das Schiff betrat, und blickte nachdenklich über den Fluss hinüber. »Da drüben bin ich einmal in großer Angst gestanden«, sagte sie lächelnd zu ihrem Gemahl. »Ich hab's dir schon einmal erzählt. Es war am Weihnachtsabend. Ich war immer ängstlich und leicht zu erschrecken.« »Drum brauchst du guten Schutz«, sagte zärtlich der Baron und half ihr sorgsam in das Schiff. Dem Christoph hatte der Ferge erlaubt, dass er rudern helfen durfte. Bärbele hatte sich ihr Vorrecht als des Fährmanns Töchterlein nicht nehmen lassen. Sie saß in ihrem Feststaat am Schnabel des Schiffs und schaute halb in Angst, halb in Freude mit ihren großen runden Augen nach der schönen Dame, die ihr wie ein leibhafter Engel vom Himmel vorkam. Jetzt blickte auch die Dame auf das Kind und rief verwundert, »Das ist ja mein blaues Kreuzchen, das ich so gern als Kind und als Mädchen getragen. Kind, woher hast du das?« »Von meiner Dote«, sagte Bärbele sehr bestimmt, in geheimer Angst, man wolle ihr Kleinod nehmen. »Was ist eine Dote?« fragte die Dame, die dieser Benennung fremd war, die aber eine plötzliche Erinnerung überflog. »Eine Dote ist eine, wo einem ein schönes Weihnachtsgeschenk gibt«, rief Christoph herzhaft herüber, erschrak aber wieder über seine eigene Kickheit. Bärbele hatte die Mutter von frühesten Jahren an so oft und viel gefragt, »Was ist eine Dote?«, dass sie die Antwort auswendig wusste und jetzt wie ein Sprüchlein andächtig heraussagte. »Meine Dote hat in der heiligen Taufe für mich versprochen, dass ich dem lieben Gott wolle treu sein. Sie hat auch versprochen, dass sie sich an Seele und Leib um mich annehmen wolle.« »Hat sie das?« fragte die Dame, der nun wieder die volle Erinnerung an jenen Weihnachtsabend erwachte, während der Ferge, der sie gleich erkannt, vom Ufer stieß, halb verlegen, halb verwundert über sein keckes kleines Mädchen. »Und wie heißt denn deine Dote, mein Kind?« fragte nun die Baronin wieder, indem sie sich liebevoll zu der Kleinen niederbeugte. »Amalie«, erwiderte Bärbele bestimmt, »und sie ist ein vornehmes Fräulein, und ich heiße Barbara Amalie.« »Und ihr habt mich geführt«, rief die Dame, sich rasch zu dem Fergen wendend. »Und das ist das schwache Kindlein, das ich in der niederen Stube über der Taufe hielt in jener Nacht, die mir nachher immer wie ein Traum vorkam.« »Wann war denn das?« fragte der junge Baron, der nicht recht begriffe, wovon die Rede sei. »Oh, du warst damals schon auf der Reise und ich war noch bei deiner Mutter«, sagte die junge Frau, und während der Ferge unter dem Rudern dem gnädigen Herrn die einfache Geschichte jener Nacht erzählte, hatte sie das Kind zu sich auf die Bank gesetzt und streichelte seine frischen, kalten Wangen und sagte ihm,
dass sie die tote Amalie sei, was dem Bärbele nun das Wunderbarste von allem erschien. Sie waren am Ufer angekommen und Hannes wollte eilig abstoßen, um die anderen herüberzuholen. Bärbele wäre gern wie ein Fischlein geschwind hinübergeschwommen, um der Mutter die merkwürdige Geschichte zu verkünden. Die Baronin sagte nur noch im Aussteigen: »Bärbele, liebes Kind, willst du diesen Nachmittag mit deiner Mutter zu uns herüberkommen? Bitte, komm gewiss, ganz gewiss!« Und sie ging mit ihrem Gemahl zu Fuß voraus, da die Schlitten noch nicht herübergeschifft waren. Bärbele aber, sobald der Vater am anderen Ufer angefahren war, wollte nichts mehr sehen von Damen und Herren. Sie sprang, so schnell ihr Füßchen gehen wollte, zur Mutter und schrie ganz atemlos: »Mutter, Mutter, die Tote Amalie, und sie ist so arg schön, und sie ist die neue gnädige Frau, und wir sollen zu ihr kommen.« Annemarie hatte nun zu tun, bis sie das Kind beruhigte und nach die Sache erfuhr. Da war es ihr dann freilich auch fast so merkwürdig wie ihrem Bärbele. Ja, es war so. Die neue gnädige Frau war die unbekannte Tote, damals das ganz junge Fräulein in die arme Ferkenhütte gekommen war. Die Zeit und ein rascher Wechsel von Erlebnissen hatten sie ganz das kleine Patchen vergessen lassen, das sie auch schon für sterbend gehalten, als sie es damals auf den Arm hielt. Nun aber wollte sie das Versäumnis gut machen. Es war beinahe Abend, als endlich Frau Annemarie sich ein Herz gefasst hatte und im allerschönsten Putz mit ihrem Bärbele am Schloss drüben ankam. Der Vater hatte sie nur bis ans Ufer begleitet. Mit Herzklopfen stiegen sie die neuen Treppen hinauf und betraten die schönen Vorzimmer, in dem sie die Kammerjungfer warten hieß. Sie durften nicht lange warten. Bald kam die junge Frau Baronin selbst, die nun, ohne die vielen warmen Hüllen, dem Bärbele erst recht wie ein Engel vorkam. Sie bot der schüchternen Annemarie herzlich die Hand, freute sich, dass sie wieder so gesund und rüstig sei, und erzählte ihr die Ursache, warum sie so lange nicht mehr in die Gegend gekommen sei, so dass die gute Frau ganz zutraulich wurde. »Aber ich muss anzünden«, rief plötzlich die Dame und eilte rasch davon. Nach einer Weile klang ein silbernes Glöckchen und Bärbele und ihre Mutter wurden von der Kammerfrau in den großen Saal geführt. Ach, was für eine Herrlichkeit ging da dem armen Kinde auf. Zur anderen Türe waren all die Herren und Damen eingetreten, aber Bärbele scheute sich nicht vor ihnen. Sie meinte fast, sie sei geradewegs in den Himmel hineingekommen. Da kam es auf ein paar Engel mehr oder weniger nicht mehr an. Der große Saal war ganz neu und prächtig gemalt, und von der Mitte der Decke hing ein kristallener Kronleuchter mit vielen hellen Kerzen. Auf den Tischen unten brannten wieder viele Lichter in silbernen Leuchtern und grünen Tannenbäumchen, die in der Eile noch vom Walde hergebracht worden waren. Dazwischen stand prächtiges Zuckerwerk und reiche und zierliche Geschenke, und die Lichter und die Geschenke und all das schöne, neue Gerät im Saal flimmerten und funkelten zusammen, dass es Bärbele war wie im Traum und auch Frau Annemarie nichts konnte, als ihre Hände zusammenschlagen. »Sieh, Kind, das ist deine Bescherung«, sagte die Dame vom Schloss und führte Bärbele an einen Tisch, der mit gar herrlichen Dingen besetzt war. »Komm, nimm, das ist alles dein«, sagte sie ermutigend. »Deine Pate ist dir ja von lange her das Weihnachtsgeschenk schuldig geblieben.« Bärbele nahte zögernd mit gefalteten Händchen. Von der Mutter war sie gelehrt worden, ehe sie daheim ihre kleine Bescherung in Empfang nahm, vorher ein Weihnachtsverslein zu beten. Darum legte sie auch jetzt die Hände zusammen und betete, was ihr eben im Anblick dieser Pracht einfiel. »Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt, hier ward. Er führt uns aus dem Jammertal und macht uns zu Erben in seinem Saal.« Die Herren und Damen, die auf das Bauernmägdlein wie auf ein ergötzliches Schauspiel gesehen hatten, fühlten ihr Herz seltsam bewegt von des Kindes frommen Worten. Und die Tote fürchtete fast, ob sie mit ihren reichen Geschenken nicht des Kindes einfachen Sinn verderben könne. Sie hatte freilich nicht darauf gerechnet, dass sie heute noch ein Patchen bescheren werde, aber sie hatte ein gutes, freundliches Gemüt und wusste, dass sie überall Kinder treffen werde, denen sie Freude machen könne, Darum hatte sie allerlei niedliche Kleinigkeiten mitgenommen, die jetzt lauter Wunder waren für Bärbele. Dazu guten, warmen Kleiderstoff und als Königin über allem saß eine prächtige Puppe. Amalies eigene Puppe noch, die sie von den Kinderjahren her aufbewahrt hatte und die nun dem neu entdeckten Patchen geopfert wurde. Bärbele brauchte eine gute Weile, bis ihre Schüchternheit und Überraschung sie zu Worten kommen ließ, bis sie wagte, so prächtige Dinge als ihr Eigentum anzusehen. Allmählich aber wachte ihre ganze Lebhaftigkeit auf. Sie vergaß alles um sich her und brach zum großen Ergötzen ihrer Dote in lauten Jubel aus über jedes kleine Stückchen.
»Lug, Mutter, lug«, rief sie immer wieder. »Aber wie schön! Aber das ist doch noch schöner! Das ist am allerschönsten!«
Freilich verstand sie den Gebrauch all der schönen Dinge nicht so recht, hielt das zierliche Häubchen für einen Halskragen, die gehäkelten Schuhe und das feine weiße Taschentüchlein für ein Halstuch, aber die Puppe, die prächtige Puppe, die konnte sie gar nicht genug mit ihren verklärten Augen anstarren. »Und das hat dir alles die gnädige Frau Dote gegeben«, ermahnte sie die Mutter.
»Ja«, sagte ihr Bärbele halblaut ins Ohr. »Aber ich weiß noch was, der liebe Gott ist eigentlich schuld daran. Ich habe schon oft heimlich gebetet, er soll machen, dass auch meine schöne Dote wiederkomme.«
Gerührt hörte es die Dote und gelobte sich im Stillen, auch durch zu viel Güte nicht den frommen, einfältigen Sinn des Kindes zu verwirren. Als ein Wunder des Dorfes war Bärbele mit ihren Schätzen vom Schloss zurückgekommen, hatte aber all ihren kleinen Kameraden ausgeteilt und besonders ihren großen Kameraden Christoph nicht vergessen. So wunderbar und herrlich ist es nun freilich nicht immer zugegangen. Die vornehme Pate lernte Maß halten in ihrer Güte. Aber sie hat sich getreulich des Kindes angenommen und, ohne ihr die bescheidene Heimat und den Stand zu entleiden, in den sie Gott gesetzt hatte, hat sie ihr vieles noch mitgeteilt, was ihren Geist aufhellte und ihr das Leben bereichert und, was sie geschicklich machte, vielen mit ihren Kräften zu dienen. Bärbele wurde die freundliche, geduldige Gespielin der kleinen Barone und Baronessen, die treue, befreundete Dienerin ihrer gütigen Pate, auf die sie sich verlassen konnte in allen Dingen. Viele Jahre sind nun seit jenem Weihnachtsabend vergangen. Der Fergenhannes und seine gute Annemarie ruhen im Grabe. Die Baronin Amalie auch und ihre Kinder sind in fernen Landen. Das Schloss aber wird schön und sorgfältig im Stande gehalten von der stattlichen Frau Verwalterin, die einmal das kleine Bärbele war. Bärbele ist Witwe und haust mit ihren Töchterlein Amalie in einem unteren Zimmer des Schlosses. Die schönen Zimmer hütet sie und hält sie in Ehren auf die Zeit, wo die Herrschaft wieder einmal einziehen wird. Die Frau Verwalterin ist weit umhergeehrt und gesucht wegen ihrer Herzensgüte und wegen des klugen und verständigen Rats, den arm und reich bei ihr findet. Am Abend spaziert sie oft hinunter zur Fähre und plaudert da ein halbes Stündchen mit dem Fergen. Er heißt nicht mehr Fergenhannes, aber Fergenstoffel und ist Bärbeles alter Kamerad Christoph. Wenn Weihnachten kommt, so erzählt sie wohl ihrer Tochter manchmal von jenem wunderbaren Christfest, wo die fremde Dote gekommen und ihr so viel Herrliches beschert. Aber sie schüttelt mit wehmütigem Lächeln den Kopf dazu und sagt, »Das ist nun längst alles vorüber.« Wenn aber in der heiligen Weihnacht um die Mitternachtsstunde der Gesang vom Turme tönt, »Ehre sei Gott in der Höhe, der Herr ist geboren«, so schaut sie mit freudig leuchtendem Blick gen Himmel und sagt, »Das geht nicht vorüber, und die schönste Weihnacht ist uns noch aufgehoben.«
Das vertauschte Weihnachtskind. Klein Elsbeth war 5 Jahre alt
und hatte es recht gut auf der Welt, denn erstens brauchte sie noch nicht in die Schule gehen. Zweitens hatte sie in der schönen großen Wohnung der Eltern ein eigenes Zimmerchen für sich, das voll niedlicher Möbel war, darunter ein Schrank ganz voll Spielsachen. Und drittens hatte sie immer Unterhaltung, nämlich ein Fräulein, das immer bei ihr war und sich mit ihr beschäftigte, weil Papa meistens im Geschäft war und Mama viel schlafen und Besuche machen musste. Wenn aber recht schönes Wetter war, durfte der Kutscher aufspannen und dann fuhr sie mit Fräulein spazieren. Na, der Kutscher, den mochte sie zu gern. Der war immer so spaßig und wenn er Besorgung gemacht hatte, brachte er ihr immer was zu naschen mit. Ihr einziger Kummer war, dass sie kein Brüderchen hatte, so eine richtige, lebendige Puppe. Im ganzen Hause war sie das einzige Kind. Auch Dr. Krauses im oberen Stock, die noch nicht lange eingezogen waren, hatten keine Kinder. Aber lieb war Frau Doktor. Elsbettchen durfte manchmal zu ihr hinaufgehen mit Fräulein und dann spielte die Frau Doktor ganz richtig mit ihr, als wenn sie auch ein kleines Mädchen wäre. Weihnachten kam heran und eines Abends erschien, rate mal wer, der Knecht Ruprecht. Fräulein hatte schon vorher gesagt, wo nur der Knecht Ruprecht bleibt, kommen wird er sicher. Wir müssen uns nur überlegen, was wir uns zu Weihnachten wünschen, damit wir ihm das sagen können. Das war nun eine wichtige Sache. Es war dann auch eine ganze Liste zusammengekommen. Fräulein hatte alles aufgeschrieben und Elsbeth hatte ihren Namen und die Straße und Hausnummer drunter schreiben müssen. Fräulein hatte ihr die Hand geführt. Und nun stapfte es vor der Tür, gerade als Fräulein das Märchen vom ehrlichen Laubfrosch erzählte. Und die Tür ging auf und herein kamen Apfel, Nüsse und eingewickelte Bonbons und hinterher der Ruprecht. Er brummte wie ein Bär durch seinen weißen Bart und sprach beinahe so wie Heinrich der Kutscher. Elsbeth musste beten und dann sollte sie sich etwas zu Weihnachten wünschen. Da holte Fräulein den Zettel für Elsbeth und auch ihren eigenen und der Ruprecht ging damit ab. Elsbeth war nun sehr befriedigt und Fräulein half mit Auflesen. Auf einmal aber schrie Elsbeth, »Fräulein, Fräulein!« »Was denn?« »Ich hab was vergessen!« »Was hast du denn vergessen?« »Ich will ein kleines Brüderchen haben. Das ist die allergrößte Hauptsache. Hol doch noch den Ruprecht noch einmal.« »Schade, der ist aber schon weit fort. Weißt du was? Beschreib man ihn. Die Post weiß gewiss seine Adresse. Er wird wohl mehr Briefe bekommen.« Das war ein Trost. Fräulein nahm Papier und Feder und Elsbeth musste diktieren. »Lieber Knecht Ruprecht, entschuldigen Sie, wenn ich störe«, so sagte nämlich Fräulein immer zur Mama, »ich wünsche mir am allermeisten ein kleines Brüderchen. Bitte, bitte. Es grüßt Sie, Ihre Elsbeth.« »Die Adresse schreibe ich dazu«, sagte Fräulein, »und die auf das Kuvert auch.« »Die Marke darf ich lecken, nicht?«
»Für den Ruprecht braucht's keine.«
Aber Elsbeth wollte lieber sicher gehen und ließ nicht nach, bis eine Marke aufgeklebt war. Und nachher war sie sehr energisch dagegen, dass Minna, das Stubenmädchen, den Brief in den Briefkasten trug. Fräulein musste ihr über die Straße gehen und sie heben, sodass sie den Brief selber einstecken konnte. Fräulein lachte heimlich. Der Briefkasten gehörte nämlich nicht der Post, sondern einem großen Kohlengeschäft. Die Leute würden sich dort schön wundern. Darauf gingen die beiden wieder Äpfel, Nüsse und Bonbons zusammenlesen. Der Tag zu Heiligabend war gekommen und Klein Elsbeth in wahrem Fieber vor Erwartung. Das Brüderchen musste doch sicher kommen. Bis jetzt hatte der Weihnachtsmann immer alles gebracht, was sie sich gewünscht hatte. Wenn bloß der Brief richtig angekommen war. Papa und Mama wussten natürlich von dem bevorstehenden Familienzuwachs.
Elsbeth war anfangs dafür gewesen, sie zu überraschen. Aber sie hatte doch auf die Dauer ihr Geheimnis nicht bei sich behalten können. Und Mama hatte gesagt, es ist nur gut, dass ich es weiß, da muss ich doch Steckkissen und Windeln instand setzen.
Aber das sage ich dir, Mama, es ist meins,
hatte Elsbeth sehr entschieden gesagt.
Dass du mir es nachher nicht fortnimmst und sprichst, es wäre deins.
Ei, wo werde ich denn? Hatte Mama geantwortet.
Nun war es draußen dunkel. In der Gegend des Wohnzimmers allerlei Getrappel und Gemunkel. Elsbeth, die atemlos mit Fräulein in ihrem Zimmerchen wartete, hörte es und trippelte wie ein Irrlicht herum vor Ungeduld. Draußen läuteten die Glocken. Und endlich klingelte es.
»Fräulein, schnell!«
Da war die Weihnachtsstube mit Papa und Mama und dem Weihnachtsbaum und lauter Herrlichkeiten auf Tischen und Stühlen. Und die Eltern beide lachten ganz glücklich. »Sieh doch dort, Elsbettchen, da ist deins, was der Weihnachtsmann dir gebracht hat.« Aber die großen Kinderaugen von klein Elsbeth suchten, suchten und das Gesichtchen wurde immer kläglicher.
»Wo ist denn das Brüderchen?«
»Ja, denke dir«, sagte Mama, »das ist nicht gekommen.« Aus Elsbeths Augen kullerten Tränen.
»Der Ruprecht«, nickte sie, »das ist schon so einer, jetzt freue ich mich beinahe gar nicht.«
»Ja«, meinte Papa, »wir müssen ihn nächstes Jahr einmal fragen, ob er denn deinen Brief nicht bekommen hat.« Nun half da nichts. Elsbeth musste sich mit den anderen Sachen zufrieden geben, und das ging ja auch, denn sie waren wirklich sehr schön. Nachher wurde der Friedrich und das Stubenmädchen und die Köchin und die Jungfer von Mama gerufen. Die bekamen auch ihren Teil. Die Köchin kam zuletzt und war ganz aufgeregt und sagte, »Gnädige Frau, bei Doktors oben ist ein kleiner Junge angekommen.«
Klein Elsbeth stieß einen Schrei aus.
»Ein kleiner Junge? Mama, Mama, das ist meiner! Der ist falsch abgegeben!«
Und mit blitzenden Augen stand die vor der Mutter, ganz aufgeregt.
»Ja, das kann man doch nicht wissen«, sagte Mama bedenklich und blinzelte zu Papa hin.
»Doch«, rief Elsbeth, »ich hab ihn doch bestellt. Doktors brauchen noch gar keinen. Bitte, bitte, schick doch hinauf und lass ihn holen. Tante Doktor gibt ihn mir gewiss, das weiß ich. Ich hab ihr auch erzählt, dass ich ein Brüderchen bestellt habe.«
Die Köchin und die Zofe und das Stubenmädchen lachten. Aber Papa sagte ernsthaft,
»Na, heute wollen wir es nur oben lassen. Es wird natürlich sehr müde sein und erst mal ordentlich ausschlafen wollen.«
»Aber ich will's doch sehen«, rief Elsbettchen. »Fräulein, komm doch nur mit, wir wollen hinaufgehen.«
»Elsbeth«, sagte Papa mit strengem Ton, den kannte sie schon, da war nicht gut Kirschenessen mit ihm. »Unartigen Kindern nimmt der Weihnachtsmann alles wieder weg, das weißt du. Natürlich das Brüderchen auch.«
Sie ging zu ihren Sachen, weinte noch eine Weile still vor sich hin.
»Morgen, ganz früh gleich, gehen wir hinauf, nicht?«
sagte sie zu Fräulein, als die sie zu Bett brachte.
»Ja, freilich.« Sie lag noch lange mit offenen Augen, lächelte manchmal glückselig.
In aller Frühe klingelte es bei Doktors. Als das Mädchen öffnete, stand klein Elsbeth da, hochrot im Gesichtchen, sagte gar nicht guten Morgen, sondern bloß sehr bestimmt,
»Ich will mein Brüderchen sehen, es gehört nämlich mir.«
Sie war dem Fräulein durchgegangen, das noch mit Haare machen zu tun hatte.
»Das ist deins?« fragte das Mädchen erstaunt. »Ich denke doch, das ist der Frau Doktor ihres.«
»Nein, das hab ich mir bestellt. Es ist bloß falsch abgegeben und ich will's mir holen.«
»Na, das glaube ich nicht, dass sie dir das herausgeben«, meinte das Mädchen. »Ich will mal den Herrn fragen, ob du es sehen darfst. Es wird gerade gebadet.«
Sie ging fort und statt ihrer kam der Doktor.
»Morgen, Elsbettchen. Na, willst du es sehen? Dann komm mit, aber es ist richtig unseres. Verlass dich drauf.«
»Jawohl, ihr wollt's mir jetzt bloß nicht geben. Ich hab's mir bestellt und ihr nicht.«
»Doch, wir haben auch eins bestellt.«
»Aber Elsbettchen,
rief's unten und Fräulein kam mit halbgemachten Haar die Treppe heraufgeflogen.
»Du lügst«, rief die Kleine in leidenschaftlicher Erbitterung. »Du sagst das bloß und jetzt will ich's gar nicht sehen.«
»Entschuldigen Sie das Kind, Herr Doktor«, sagte Fräulein. »Meinen herzlichen Glückwunsch, es ist so ein merkwürdiger Zufall.« Elsbettchen war schon auf der Treppe. Und jetzt war Fräulein bei ihr und meinte, »Wir schreiben noch einmal an den Ruprecht, da werden wir erfahren, wem es gehört.«
»Ja, aber gleich«,
nickte Elsbeth entrüstet. Nun saßen sie. Sie hatten noch gar nicht gefrühstückt. Die Eltern lagen noch zu Bett. Und Elsbeth diktierte und Fräulein schrieb.
»Lieber Knecht Ruprecht, ich bin sehr traurig.«
Aus dem Korridor ging die Klingel. »Das wird die Post sein«, sagte Fräulein und legte die Feder nieder. »Ich will erst mal nachsehen.« Sie ging und kam wieder mit dem Postboten. Der trug eine große Kiste, nickte Elsbettchen zu und meinte schmunzelnd, »Da kommt was für das Fräuleinchen.« Und Fräulein las auf der Begleitadresse und rief,
»Elsbettchen, da steht Absender der Weihnachtsmann. Oh, da bin ich aber neugierig. Ich will gleich Werkzeug holen und öffnen.«
Es stand aber auch etwas blau gestempelt auf der Adresse. Davon sagte sie nichts. Das hieß nämlich Schucker und Kompanie, Kohlenhandlung. Die Neugier, ehe die Kiste geöffnet war und ausgepackt wurde, erst viel Holzwolle und dann eine Puppe, so groß wie Elsbettchen noch keine gehabt, ein kleiner Junge. »Ja, was ist denn das?« kopfschüttelte Fräulein und nahm einen Brief aus einem Kuvert, das dabei lag. Und dann schrie sie, »Denk doch nur an, der Weihnachtsmann schreibt an dich! Liebes Elsbettchen, der Knecht Ruprecht lässt dich schön grüßen. Er hat mir gesagt, du hättest dir ein richtiges, lebendiges Brüderchen gewünscht, aber die sind dieses Jahr schlecht geraten und ich musste erst den Leuten eins bringen, die schon voriges Jahr eins gewünscht und nicht gekriegt haben. Da hatte ich für dich keins mehr übrig und schicke dir dafür noch ein extra großes, das zwar nicht lebendig, aber sehr schön ist. Es grüßt dich, der Weihnachtsmann.«
»Dann ist's doch richtig«, sagte Elsbettchen betreten. »Es gehört Doktors. Ich freue mich gar nicht.«
Der Kohlenhändler, der den Brief an den Knecht Ruprecht in seinem Briefkasten gefunden, hatte sich den Spaß gemacht. Davon aber erfuhr Elsbettchen nichts. Noch am selben Tag aber war sie bei Doktors und besonders Brüderchen. Es war ein kleines, schrumpeliges Ding und quäkte grässlich. Ganz krebsrot und hässlich sah es aus.
»Weißt du«, sagte sie zu Fräulein, als sie von Doktors die Treppe hinunterging, »jetzt ist's mir doch lieber, dass ich das Brüderchen nicht gekriegt habe. Das, was mir der Weihnachtsmann geschickt hat, ist viel hübscher und auch viel artiger. Das andere können Doktors behalten.«
Rotkehlchen. Herr Dusedan war 32 Jahre alt und im besten Begriff, ein Junggeselle zu werden. Er besaß ein großes Vermögen und obgleich er aus diesem Grunde keinen bestimmten Beruf erwählt hatte, so waren seine Tage dennoch dermaßen mit Tätigkeiten und Arbeit angefüllt, dass er zu Heiratsgedanken gar keine Zeit fand. Daran war aber seine große Sammelleidenschaft schuld und ein ihm innewohnender Drang, alles ins Gründliche zu treiben. Verwandte besaß er keine mehr, außer seiner etwas altmodischen Tante Salome, die stets eine schneeweiße Haube und hellblonde Seitenlöckchen trug und von einer ewigen Unruhe erfüllt war. Trotz ihres Alters war sie sehr flink auf den Beinen und klimperte den ganzen Tag mit ihrem Schlüsselbund Trepp auf Trepp ab vom Boden in den Keller, von der Küche in die Kammer. Dann saß sie plötzlich wieder in ihrem sauberen Zimmer und nähte, aber ehe man es sich versah, hatte sie Hut und Mantel angetan und war fort in die Stadt, hetzte die Verkäufer in die Läden, dass sie nur so flogen und war mit einer merkwürdigen Geschwindigkeit aus den entferntesten Gegenden wieder zurück.
Sie konnte laufen wie die Jüngste und betrieb dies auch in solchen Momenten, wo im Drange der Geschäfte ihr solches notwendig erschien. Es war dann sehr seltsam anzusehen, wie die alte Dame den Korridor entlang huschte, dass die Löckchen flogen oder wenn sie mit flinken Füßen die Treppe hinabschnurrte. Sie achtete alle Neigung und Liebhabereien ihres Neffen wie Heiligtümer. Sie kannte all seine Lieblingsgerichte und kochte sie in anmutiger Abwechslung. Sie schob unter alle seine Gewohnheiten und Wünsche sanfte Kissen der Zuvorkommenheit. Kurz, Herr Dusedan hätte sich in dieser Hinsicht wie im Himmel fühlen müssen, wenn er nicht von Jugend auf daran gewöhnt gewesen wäre und deshalb solchen Zustand für selbstverständlich hielt. Da nun alle Unzuträglichkeiten des Junggesellenstandes für ihn wegfielen, seine mannigfalten Liebereien ihn mehr als genügend beschäftigten und außerdem eine angeborene Schüchternheit ihn den Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte meiden ließ, so ist es nicht zu verwundern, dass Herr Dusedan sich ganz wohl fühlte und nicht im Mindesten darauf verfiel, eine Veränderung dieses Zustandes anzustreben. Seine Lust, alle möglichen Dinge zu betreiben und zu sammeln, hatte sich erst herausgebildet, als er von der Universität zurückgekehrt war und nun gar nicht wusste, was er mit der vielen Zeit in seinem großen Hause anfangen sollte. Zuerst verfiel er auf allerlei schrullenhafte Dinge. So legte er unter anderem eine Sammlung von Porzellanhunden an und brachte es in kurzem auf 193 Stück von verschiedenen Exemplaren. Sie wurden auf einer pyramidenförmigen Etagerie systematisch geordnet und boten einen Anblick dar, der ebenso komisch als seltsam war. Hierdurch ward er auf die Tatsache hingeführt, dass es in Porzellan noch manche andere Dinge gab, die nicht zu verachten sind, dass Majolika-Geräte besonders geeignet erscheinen, die Begier eines Sammlers zu entzünden und alte venezianische Glaswaren eine geradezu dämonische Anziehung auszuüben imstande sind. So füllte sich allmählich sein Haus mit einer Anzahl von sonderbaren Gerätschaften, Tellern, Krügen, Tassen und Gläsern, aus denen einziger Reiz nur oft darin bestand, dass ein anderer sie nicht hatte. Jedoch, diese Dinge mussten untergebracht werden und die Schränke, in denen dieses geschah, die Möbel, auf denen sie standen, mussten sich im Einklang mit diesen Zeugen einer untergegangenen Kultur befinden. So befiel ihn zu alledem ein Fanatismus für alte Möbel, gebrauchte Kommoden, braun und gelb eingelegt und mit Messingbeschlägen verziert, riesige altersbraune Wandschränke mit ungeheuren Ausladungen und Gesimsen und einer Geräumigkeit, dass man darin spazieren gehen konnte, seltsame Schreibsekretäre mit bunten eingelegten Blumen verziert und ausgestattet mit einem komplizierten System von Schiebladen, Schränken und Geheimfächern und allerlei spaßhaften Überraschungen. Zu alledem gesellten sich allmählich große Mappen mit Kupferstichen angefüllt, seltene Bücher, Münzen, Holzschnitzereien, Bernstein und Perlmutterarbeiten, Kuriositäten aller Art, seltene Erdstufen und Kristalldrusen, japanische und chinesische Lack-, Email- und Bronzewaren, sodass sein Haus und sein Zimmer schließlich mit all diesen Dingern so gespickt und besetzt war wie ein alter Ostindienfahrer mit Seemuscheln. Demnach geschah aber etwas, das seine Lust am Sammeln und Hegen eine neue Wendung gab. Er besuchte zufällig eine Ausstellung von lebenden Vögeln, nahm einige Lose und hatte das Schicksal, ein paar Sonnenvögel zu gewinnen. Diese anmutigen und reizvollen Tiere, die Schönheit des Aussehens, drolliges Benehmen und herrlichen Gesang miteinander vereinen, machte einen tiefen Eindruck auf ihn und erweckte Appetit nach mehr. Er suchte sofort die Bekanntschaft eines stadtbekannten Vogelliebhabers und stürzte sich mit Feuereifer auf die Erlernung dieser ihm ganz neuen Dinge. Im Umsehen hatte er sämtliche Fachzeitschriften abonniert und eine Anzahl von Werken über Vogelkunde erworben.
Es gelang ihm sogar, für eine Menge Geld sich in den Besitz von Johann Andreas Naumanns Naturgeschichte der Vögel Deutschlands zu setzen, jenes seltenen und großartigen Werkes, das in der Literatur aller Völker seinesgleichen sucht. Es war ihm, als sei er nur erst hinter das Wahre und Richtige gekommen, und diese ganze neue Leidenschaft hatten die zwei kleinen chinesischen Piepvögel angerichtet. Nach Anweisung jenes Vogelkundigen richtete er ein schönes, sonniges Zimmer seines Hauses zur Vogelstube ein, die mit Springbrunnen und Teich und rieselndem Gewässer ausgestattet, an den Wänden mit Borke und alten Baumstämmen bekleidet und mit Nistkästen und Futtergeschirren der neuesten und besten Konstruktion versehen war. Unter großen Kosten ward dieser Raum stets mit neuen lebenden Gesträuchen und Tannenbäumen versehen. Zugleich ließ er einen Schrank bauen von weichem Holz, mit unzähligen Schiebladen versehen und außen gar anmutig mit gemalten Vögeln und deren Futterpflanze verziert. Die Schiebladen wurden mit entsprechend sauberen Inschriften versehen und gefüllt mit Kanariensamen, Hanf, Hirse, Sonnenblumenkern, Haselnüssen, Mohnsamen und was sonst zum Vogelfutter dient. Als da sind getrocknete Holunder- und Ebereschenbeeren, kondensiertes Eigelb, Eierbrot und solcherlei mehr. An den Seiten des Schrankes aber hingen in sauberen Säcken Ameisenpuppen und getrocknete Eintagsfliegen, während obendrauf 6 große Eier mit Flor verbundenen Häfen prangten, in die er 2 Pfund Mehlwürmer zur Zucht eingesetzt hatte. Nachdem all diese Vorbereitungen getroffen waren und er die Vogelstube mit einer reichen Anzahl von innen- und ausländischen Tierchen besetzt hatte, war ihm ein Feld zu reichlicher und dauernder Tätigkeit eröffnet. Wie nun bei all solchen Liebhabereien eins nach das andere mit sich bringt, so ging es auch hier. Und Herr Dusedan suchte bald seinen Ehrgeiz darin, die schwierigsten und seltensten Vögel in Gefangenschaft zu halten. Bald hatte er außer seiner Vogelstube einen ungeheuren Flugbauer in einem anderen Zimmer aufgestellt. Darin befanden sich alle 4 einheimischen Laubvogelarten: Goldhähnchen, Schwanzmeisen, Bartmeisen, Baumläufer, Zaunkönige, kleine Fliegenschnäpper und andere zärtliche Vögel, die viel Aufmerksamkeit und Wartung erfordern. In demselben Zimmer flogen 2 Eisvögel umher, die in einem großen Wasserbassin alltäglich eine große Menge von lebenden kleinen Fischen erhielten. Hier konnte er manche Stunde sitzen und diese schnurrigen, schön gefärbten und metallisch glänzenden Vögel zusehen, wie sie von ihrem Beobachtungsaster aus plötzlich kopfüber ins Wasser plumpsten und jedes Mal mit einem Fischlein im Schnabel auf ihren Sitz zurückkehrten. Wie sie dann den Fang hin und her warfen, bis er mundgerecht lag und ihn unter mächtigen Schlucken hinabwirkten. Wie sie dann eine Weile geduckt und mit ein wenig gesträubten Federn dasaßen, als sei dies ganze Angelegenheit eine verdrießliche und nachdenkliche Sache und mehr Geschäft als Vergnügen. Im Laufe der Zeit ward diese Menagerie immer größer und reichhaltiger, und ihre Wartung, Beobachtung und Pflege verschlang alle Zeit, die Herr Duse dann so reichlich zur Verfügung stand. Da geschah es, dass sich seine Wünsche auf den Besitz eines sprechenden Graupapageien richteten und er sich das Glück, ein solches Tier sein eigen zu nennen, mit den glänzendsten Farben ausmalte. Natürlich sollte es ein Genie sein, keines von jenen Tieren mit mangelhafter Schulbildung, die mit »Wie heißt du? Papa!« und »Eins, zwei, drei, hurra!« ihren ganzen Sprachschatz erschöpft haben. Nun erfuhr Herr Duse dann, durch einen Vogelhändler, dass in der Stadt ein alter pensionierter Beamter lebte, der einen wunderbaren Papagei klüger als ein Mensch besitze. Und nachdem er sich vieles von den Künsten dieses Wundervogels hatte erzählen lassen, empfand er deutlich, das Leben würde seines schönsten Reizes beraubt sein, wenn er diesen Vogel nicht sein eigen nennen dürfe. Da er von dem Händler hörte, dass der Beamte nicht in den besten Verhältnissen lebe, da er gelähmt sei und von seiner geringen Pension 3 Töchter zu erhalten habe und infolgedessen wohl geneigt sein dürfte, gegen ein gutes Gebot den Vogel zu verkaufen, so steckte Herr Duse dann eines Tages sein Portemonnaie voll Goldstücke und machte sich auf, den Beamten, der Roland hieß, zu besuchen. Dieser wohnte in einem ärmlichen Hause in der Vorstadt, in einer Gegend, wo die Straßen schon anfangen, häuserlos zu werden. Als Herr Duse dann an die Tür klopfte, rief eine etwas schnarrende Stimme: »Herein!« Und er trat in ein ärmliches, aber freundliches Zimmer. Gegenüber der Tür auf einem alten, vielbenutzten Sofa lag ein Mann von einigen 50 Jahren mit blassen, aber freundlichen Gesichtszügen. Und vor ihm auf dem Tische stand ein großer Drahtbauer mit dem erwünschten Papagei.
»Guten Morgen«,
sagte der Papagei. Herr Duse dann erwiderte diese Höflichkeit und stellte sich dann dem Herrn Roland vor.
»Bitte nehmen Sie Platz«,
sagte der Papagei. Herr Roland lächelte.
»Der Vogel nimmt mir die Worte aus dem Munde«,
sagte er dann.
»Womit kann ich Ihnen dienen?«
Herr Duse dann setzte sich, räusperte sich ein wenig und indem er seine Augen auf den Papagei richtete, der eine dämonische Anziehungskraft auf ihn ausübte, sagte er:
»Ich bin ein großer Vogelliebhaber, Herr Roland. Ich habe von Ihrem außerordentlichen Papagei gehört und ich bin gekommen, Sie um die Erlaubnis zu bitten, die Bekanntschaft dieses Vogels zu machen.«
»Siehst du, wie du bist?«
sagte der Papagei. Dann ging er seitwärts auf seiner Sitzstange entlang, verbeugte sich ein paar Mal, sah ungemein pfiffig aus und sagte:
»Oh!«
»Ein toller Vogel«, rief Herr Duse dann mit dem Ausdruck der innigsten Bewunderung. Und zugleich quälte ihn der beängstigende Gedanke, ob er auch wohl genug Goldstücke in sein Portemonnaie gesteckt hatte.
»Oh, er kann noch viel mehr«,
sagte Herr Roland und betrachtete seinen Liebling mit leuchtenden Augen. Der Papagei, wie um dies zu bestätigen, fing an zu singen.
»Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf mein Fuß!«
Dann krähte er wie ein Hahn, gackerte wie eine Henne und bellte so ausgezeichnet, dass der talentvollste Hund noch hätte von ihm lernen können. Mit diesen Leistungen schien er selber zufrieden zu sein, denn er brach scheinbar vor Entzücken in ein ungeheures Gelächter aus.
»Ach, kolossal«, rief Herr Duse dann.
Da nun ein Augenblick der Stille eintrat, in dem sich der Vogel mit seinem Futternapf beschäftigte, hörte man eine anmutige Mädchenstimme im Nebenzimmer singen, so wie man bei der Arbeit vor sich hin singt. Obgleich Herrn Dusedans Aufmerksamkeit durch den Papagei sehr in Anspruch genommen war, bemerkte er dies doch und durch eine Ideenverbindung fiel ihm seine Vogelstube ein. Wenn das Abendrot seitwärts hineinschien, in den dämmerigen Ecken die Kleinvögel fast alle schon schliefen und nur noch ein Rotkehlchen sein träumerisch-liebliches Abendlied sang. Er horchte eine Weile auf die anmutige Stimme. »Ganz wie Rotkehlchen«, dachte er. Der Papagei war ebenfalls aufmerksam geworden. Er sträubte die Kopffedern und sprach mit sanftem Ausdruck:
»Wendula! Wendula Roland!«
Dann wanderte er wieder seitwärts, verbeugte sich ein paar Mal und sagte wieder:
»Oh!«
»Er meint meine Tochter«, sprach der Alte. »Er hört sie singen.«
Herr Duse dann war durch und durch begeistert für diesen Vogel. Er fasste Mut, tastete heimlich nach der wohlgefüllten Rundung seines Portemonnaies und sagte:
»Sie wissen, Herr Roland, ich bin ein Vogelliebhaber. Ich habe 113 Vögel zu Hause. Es ist mein höchster Wunsch, auch so einen gelehrigen Papagei zu besitzen. Sie verzeihen deshalb meine Anfrage. Es könnte ja sein, dass, und wenn es wäre, auf den Preis sollte es mir nicht ankommen.«
Herr Duse dann sah den Alten erblassen und dies verwirrte seine Rede.
»Der Händler sagte 400 Mark«, fuhr er fort. »Dies hätte man schon öfter bezahlt, aber wenn Sie nicht wollen, 500 würde ich geben.«
Es erleichterte ihn sichtlich, dass er dies Angebot los war. Der Papagei aber sang:
Oh, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.
Schwang sich in seinen Ring und schaukelte sich, dass der Bauer bebte.
Der Alte sah auf ihn hin. »Das ist ein schönes Stück Geld«, sagte er, und seine Stimme klang etwas heiser. »Allein der Vogel gehört meiner Tochter. Er ist ein Andenken von meinem einzigen Sohne, der in der See ertrunken ist.«
Dann rief er, »Wendula!« Die Tür des Nebenzimmers öffnete sich und ein junges Mädchen von etwa 18 Jahren trat herein. Ihre Gestalt war mittelgroß und von jener schlanken, elastischen Fülle, die sogleich den Eindruck von Zartheit und Kraft hervorbringt. Sie trug ein olivbraunes Kleid und ein rotes Tüchlein, das den oberen Teil der Brust bedeckte. Sie sah mit großen, dunklen Augen etwas verwundert auf den Fremden hin.
»Wendula«, sagte der Papagei, »Wendula Roland!«
»Wie ein Rotkehlchen«, dachte Herr Duse dann unwillkürlich wieder. Der Alte sprach jetzt, »Dies ist Herr Duse dann. Er wünscht, deinen Papagei zu kaufen. Er will sehr viel Geld dafür geben, 500 Mark. Du kannst über dein Eigentum frei verfügen und ich will dich nicht beeinflussen.« Das junge Mädchen sah auf ihren Vater, auf den Papagei und dann auf Herrn Duse dann. Sie besann sich einen Augenblick, öffnete dann die Tür, deren Drücker sie noch in der Hand hielt, sprach mit einer kurzen Handbewegung, »Ich bitte«, und ging in ihr Zimmer zurück. Herr Duse dann folgte ihr. Sie schloss die Tür sorgfältig, schaute dann dem jungen Mann mit den großen dunklen Augen gerade ins Gesicht und schüttelte ein wenig den Kopf. »Es geht nicht«, sagte sie dann ausdrücklich, »es geht wirklich nicht.« Herr Duse dann wollte etwas sagen. Er wusste nur durchaus nicht, was. Dann fuhr sie fort. »Der Vater hängt so sehr an dem Vogel. Wenn die Schwestern in der Schule sind und ich in der Wirtschaft zu tun habe, da ist er oft lange allein. Er kann ja nur ganz wenig an seinem Stocke gehen und kommt nie aus dem Hause. Da liegt er dann auf seinem Sofa und spricht mit dem Vogel und lehrt ihn neue Künste. Ach, der ist ja so klug und wird alle Tage klüger. Es ist manchmal ganz unheimlich, was der für einen Verstand hat.« Sie sah Herrn Duse dann noch einmal eindrücklich an, nickte ein wenig und fuhr dann fort. »Nicht wahr? Sie sehen das ein. Alle Tage würde sich der Vater nach dem Vogel sehen und er hat ja so wenig vom Leben.« Es war sonderbar. Herr Duse dann hatte nicht mehr die geringste Lust, den Papagei zu kaufen. Ja, es kam ihm fast wie eine Art von schwarzherziger Abscheulichkeit vor, dass er jemals eine solche Absicht hatte hegen können.
»Oh, gewiss, natürlich, jawohl, durchaus«,
stotterte er, denn das junge Mädchen, das so frei und schlank vor ihm stand und ihm so gerade in die Augen sah, flötzte ihm jene Verwirrung ein, die ihn stets jungen Mädchen gegenüber befiel, zumal wenn sie hübsch und anmutig waren. Aber diese Empfindung war sehr stark, mit Wohlgefallen gemischt. Herzhafter setzte er hinzu,
»Ich würde ihn nie kaufen, nie.«
Sie lächelte ein ganz klein wenig. Es war wie ein Sonnenlicht, das durch eine Lücke windbewegter Zweige flüchtig über eine Rose gleitet. Dann hielt sie ihm die Hand hin und sagte, »Gut, nun ist es abgemacht.« In diese warme Mädchenhand einzuschlagen war ein gefährliches Unternehmen. Allein es gelang über Erwarten gut und durchrieselte Herrn Duse dann gar angenehm bis ins Herz hinein. Dann gingen sie wieder zu dem Alten hinein, der sichtlich erfreut war, als er das Resultat der Verhandlung erfuhr. Der Papagei als der Held des Tages ward nun aus seinem Bauer hervorgenommen und setzte sich auf Wendulas Finger. Er musste Küsschen geben. Zuerst dem jungen Mädchen, dann Herrn Duse dann, was wiederum eine verfängliche Sache war. Dann sträubte er die Nackenfedern und bat, »Köpfchen kraulen!« Dann sang er, »Ich bin der kleine Postillon« und blies überaus schön ein Postsignal. Dann weinte er wie ein kleines Kind, hustete wie ein alter Zittergreis und entwickelte alle seine sonstigen Talente. Mit einem Wort, er war entzückend. Herr Duse dann lebte ganz auf und verlor seine Schüchternheit. Ihm gelangen zu seiner eigenen Verwunderung die schönsten zusammenhängenden Sätze und beim Abschied sprach er in wohlgesetzten Worten die Bitte aus,
seinen Besuch wiederholen zu dürfen, um diesen außerordentlich gelehrten Papagei noch einmal bewundern zu können. Dies ward ihm in Gnaden gewährt. Herr Dusedan, was ist mit Ihnen vorgegangen? Weshalb schauen Sie zuweilen so nachdenklich in die Wolken und so tiefsinnig in den Himmel, als wollten Sie die Geheimnisse des Weltalls ergründen? Weshalb, im Gegensatz dazu, sind Sie dann wiederum so lustig und trillern allerlei Liederchen und hüpfen sogar in zierlichen Bocksprüngen, obgleich Sie doch sonst so gesetzt und ebenmäßig einhergingen? Woher kommt Ihr plötzlich intensives Interesse für Silvia Rubicula, lateinisch auf Deutsch Rotkehlchen genannt, da Sie doch sonst für diesen Sänger keine übermäßige Vorliebe verrieten? Was soll man dazu sagen, dass Sie all die anderen zierlichen Tierchen in Ihrer Vogelstube kaum eines Blickes würdigen und nur in diesem einen Rotkehlchen mit fast verliebten Blicken nachfolgen? Sind denn die Sonnenvögel weniger anmutig, die Sperlingspapagei nicht so drollig und die vielen kleinen afrikanischen Finken nicht ebenso niedlich als sonst? Was hat Ihnen das Blaukehlchen getan, dass Sie es gar nicht mehr beachten, wenn es im Sonnenschein auf dem Bauche im Sande liegt und sein seltsam liebliches Liedchen ableiert? Was soll es bedeuten, dass Sie alle Tage Ihre Spaziergänge in jene armselige Vorstadt richten und dann auf die Chaussee hinauslaufen, wo es nichts zu sehen gibt als Pappeln und winterlich öde Sandfelder? Wenn Sie dann an einem gewissen Hause vorbeikommen, weshalb schleichen Sie dann wie ein Verbrecher daher und wagen kaum hinzusehen? Wissen Sie wohl noch, was neulich passiert ist an jenem sonnig-klaren Dezemberfrosttage, als die Welt so frisch und jungfräulich im ersten Dauerschnee dalag? Dieser freudige, kalte Tag musste wohl Ihren Mut befördert haben, denn Sie wagten es, mit großer Kühnheit nach dem Fenster des bewussten Hauses zu blicken. Aber als Sie dort ein junges, schlankes Mädchen sich freundlich verneigte und auch wohl im Widerschein Ihres Antlitzes ein wenig anglühte. Sie liefen dann wie auf die Chaussee hinaus und geruhten, sich ein wenig närrisch zu benehmen, absonderlich wieder erklärlich zu hüpfen und allerlei Poesieverse in den Wintertag hinein zu deklamieren. Dero Gedanken waren unbedingt an einem anderen Orte, denn sie bemerkten weder den großen grauen Würger, Lanius exubitor, der im Sonnenschein auf dem Pappelwipfel sah, noch die Eisvögel Alcedo ispida, die an dem noch nicht ganz so gefrorenen Bach mit Fischfang sich erlustierend in der Sonne wie Edelsteine glänzten. Obgleich doch solcherlei Schauspiel ansonsten von Ihnen mit besonderem Wohlgefallen betrachtet wurde, Herr Dusedan, Sie werden sich erinnern, dass Sie späterhin auf der Chaussee noch andere Merkwürdigkeiten trieben. Absonderlich, dass Sie plötzlich in großen Schreck gerieten, indem Sie sich bewusst wurden, ganz laut einen Namen in den schneeglänzenden Wintertag hinausgerufen zu haben. Und zwar lautete dieser Wendula, Wendula Roland. Was soll man davon denken, Herr Dusedan? Sie sahen sich zwar sofort erschrocken um und beruhigten sich erst, als sie bemerkten, dass auf der ganzen weiten Chaussee kein Mensch zu sehen war. Sie suchten sich einzureden, nur die Liebe zum Wohlklange haben sie veranlasst, diesen melodischen Namen auszurufen. Aber ob sie sich dieses geglaubt haben, ist noch sehr die Frage. Ja, es war eine sehr merkwürdige Veränderung mit Herrn Dusedan vorgegangen. 8 Tage hielt er aus, ohne den Anblick des wunderbaren Papageis zu erleben. Dann trieb es ihn mit magnetischer Gewalt, sich wieder nach ihm umzusehen. Das nächste Mal konnte er die Sehnsucht nur noch 3 Tage lang unterdrücken und dann stellte er sich ein um den anderen Tag ein, sodass er binnen kurzem am Hause Roland eine bekannte Erscheinung war. Auch eine beliebte. Der Alte freute sich, jemanden zu haben, mit dem er plaudern konnte. Die beiden jüngeren Töchter, Susanne und Regina, fanden einen harmlosen Spielgefährten in ihm, dessen Taschen allerlei Süßigkeiten bargen. Und Wendula, ja, wer wollte das ergründen, was in der Tiefe ihrer dunklen Augen verborgen lag? Aber das musste gesagt werden, dass sie heller aufleuchteten, wenn die Türglocke erklang und der bekannte Schritt auf dem Gange hörbar ward. Als bemerkenswert muss auch verzeichnet werden, dass Herr Dusedan, der bekanntlich doch nur kam, um den Papagei zu sehen, zuweilen nach längerem Aufenthalt wieder fortging, ohne ihm mehr als einen halben Blick geschenkt zu haben. Eine Inkonsequenz, die aus den sonstigen Charaktereigenschaften dieses jungen Mannes nicht genügend erklärt werden kann. Da die Weihnachtszeit herannahte, so waren auch in diesem Hause vielerlei Geheimnisse im Gange. Herr Dusedan genoss das ehrenvolle Vertrauen, von allen drei Mädchen in ihre verschiedenen Unternehmungen eingeweiht zu werden, sodass ihm als seinem Weihnachtsbeichtvater das ganze Gewerbe gegenseitiger Überraschung klar vor Augen lag. Diese Dinge rührten ihn und gefielen ihm gar wohl, zumal er seine Eltern früh verloren hatte und einsam ohne Geschwister aufgewachsen war. Dies alles berührte ihn als etwas Neues und seltsam Liebliches. Und zum ersten Mal in seinem Leben ward ihm klar, dass er in seiner Kindheit, trotz allen Überflusses, doch vieles entbehrt habe, das kein Reichtum schaffen kann. Es kam einmal zur Sprache, dass er dieses Fest noch niemals in Gegenwart von Kindern gefeiert habe, immer nur, solange er denken konnte, mit der alten Tante Salome am Abend des ersten Weihnachtstages. Diese zierte dann einen Tannenbaum auf mit allerlei dauerhaften Schmuckdingen, die sie sorgfältig in einer Schieblade aufhob und deren manche noch aus seiner Kinderzeit stammten. Den Grundstock ihrer Bescherung bildeten stets 6 Paar selbstgestrickte Strümpfe und darum gruppierten sich einige wertlose Kleinigkeiten.
»Denn was soll ich dir schenken, mein Junge?« sagte sie. »Du hast ja alles.«
Dazu hatte sie aber stets noch alten, geheimnisvollen Familienrezepten eine Unzahl der verschiedenen Kuchen gebacken, die keines von beiden aß und die später so allmählich fortgeschenkt wurden. Herr Dusedans Gegengeschenk bestand jedoch, seit er mündig war, stets aus einem Schächtelchen mit Goldstücken, die Tante Salome in ihre Sparbüchse tat. Nach der Bescherung gab es Karpfen zum Abendessen und Herr Dusedan braute dazu aus einer Flasche Burgunder, einer Flasche Portwein und ein wenig echtem Jamaika-Rum einen Punsch, worin sich Tante Salome regelmäßig einen kleinen Spitz trank. Danach wurde feierlich zu Bette gegangen und die Sache war erledigt. Wie es kam, ist nicht mehr mit Genauigkeit festzustellen. Allein als man über diese Dinge redete und Herr Dusedan zwischendurch den Wunsch äußerte, dies Fest einmal in Gemeinschaft mit Kindern zu feiern, da war er, ehe man sich's versah, eingeladen. Dies ging insofern ganz gut, als die Familie Roland das Fest am Heiligen Abend feierte und Herr Dusedan somit seine eigene geheiligten Familientradition nicht zu durchbrechen genötigt hatte, eine Tempelschändung, die zu verüben er auch wohl nicht gewagt haben würde. Da nun seine Kühnheit in der letzten Zeit schon bedeutend zugenommen hatte, so gelang es ihm in wohlgesetzter Rede, den Wunsch auszusprechen, dass ihm erlaubt sein möchte, sich an diesem Abend ganz als ein Mitglied der Familie zu betrachten, und man ihm nicht verübeln möge, wenn er sich in jeder Hinsicht einer Bescherung beteilige. Dass die Familie Roland dagegen nichts einzuwenden hatte, stimmte ihn so fröhlich, dass er auf dem Rückwege nach seiner Wohnung eine große moralische Kraft anwenden musste, in dem frisch gefallenen Schnee der Straße nicht einige Mal vor Vergnügen Kobold zu schießen. Das ehrwürdige Blut der Dusedans aber, das in seinen Adern floss, war stark genug, diese hasenfüßige Tat zu verhindern. Von diesem Tage an wurde Herr Dusedan viel mit Paketen gesehen. Da aber in dieser Zeit solches eine häufige Zierde des Mannes, insonderheit des Familienvaters und des alten guten Onkels ist, so fiel das nicht weiter auf. Aber der junge Mann zitterte doch oftmals bei seinen Einkäufen davor, dass ihn ein Bekannter dabei überraschen möge. Zwar bei der großartigen Kinderkochmaschine, die er für Regina einkaufte, und der für Susanne bestimmten Puppenstube von märchenhafter Pracht, hätte er schon leicht eine Ausrede finden können. Allein was sollte er sagen, wenn ihn jemand gefragt hätte, für wen der kostbare olivbraune Seidenstoff bestimmt sei und die wunderbare goldene, mit Perlen behängte Halskette, die der erste Juwelier der Stadt nach den Zeichnungen eines bedeutenden Künstlers ausgeführt hatte. Wenn er behauptet hätte, für Tante Salome, so wäre diese Lüge doch gar zu durchsichtig gewesen. Und so kaufte er in einer Art von Rausch noch allerlei Dinge, die ihm passend und angenehm erschienen. Dass sein Beginnen sehr auffallend war, kam ihm gar nicht in den Sinn. Dazu hatte er zu einsam gelebt und zu wenig Begriff von dem Wert des Geldes. Als er kurz vor Weihnachten zu der Familie Roland kam, traf er den Alten allein und in sehr trübseliger Stimmung. Nach einigen Worten der Einleitung fragte dieser mit bebender Stimme: »Möchten Sie den Papagei noch kaufen, Herr Dusedan?« Als dieser ihn verwundert anblickte, fuhr er fort: »Ich werde sehr bedrängt durch eine Schuld, die ich zur Zeit meiner schweren Krankheit, der mein jetziges Leiden folgte, eingehen musste. Bis jetzt habe ich sie in kleinen Raten vierteljährlich vermindert. Allein nun will der Geldgeber nicht mehr warten. Außerdem ist das Weihnachtsfest vor der Tür und der 1. Januar mit seinen Ausgaben. Es ist ja auch ein großer Luxus für einen Mann wie mich, ein so kostbares Tier zu halten. Ich habe mir die Sache überlegt, ein sogenannter roher Graupapagei, der frisch angekommen ist und noch nichts versteht, kostet nur 36 Mark. Ich schaffe mir von dem übrigen Gelde einen solchen an, einen, der noch graue und nicht gelbe Augen hat, also noch jung ist. Und dann will ich mich dahinter setzen, dass er bald ebenso viel lernen soll als dieser.« Herr Dusedan schoss ein glänzender Gedanke wie eine Sternschnuppe durch den Kopf.
»Gewiss«, sagte er, »den Papagei kaufe ich gern, aber Sie müssen ihn noch eine Weile behalten, bis ich mich auf ihn eingerichtet habe. Nicht wahr? Im nächsten Jahr hole ich ihn mir.«
Da er gerade genügend mit Geld versehen war, so zählte er die 500 Mark auf den Tisch und verabschiedete sich. Zu Anfang war er ein wenig betroffen und ergriffen, denn zum ersten Mal in seinem Leben war ihm menschlich Not entgegengetreten. Allein diese Stimmung verlor sich bald, denn es lag ja in seiner Hand, diesen Menschen, die er achtete und liebte, von seinem Überfluss mitzuteilen. Der Mond, der an diesem Abend in Herrn Dusedans Zimmer schien, hatte einen wunderlichen Anblick. Er sah diesen Herrn in seinem Bette liegen und in höchst seltsamer Weise alle Augenblicke sich die Hände reiben, ja sogar zuweilen unter der Bettdecke mit den Beinen ziemlich strampeln. Der gute alte Mond glaubte, dass Herrn Dusedan fröre. Freilich, er konnte es nicht wissen, dass in dem Zimmer sehr schön geheizt war und Herr Dusedan bloß vor lauter Vergnügen nicht einschlafen konnte. Am Morgen des 24. Dezember erwachte Herr Dusedan so erwartungsvoll und freudig wie ein richtiges Kind, das diesen seligen bevorstehenden Abend kaum abzuwarten vermag. Er packte all seine eingekauften Schätze sorgsam in eine ungeheure Kiste und bestellte dann einen Dienstmann, der die Weisung erhielt, diese am Abend um 5 Uhr in der Rolandischen Wohnung abzuliefern. Nur eine Schachtel behielt er zurück und machte sich damit um 1 Uhr auf dem Weg, um sie persönlich abzuliefern. Sie erhielt einen Beitrag zur Ausschmückung des Tannenbaums, denn er hatte sich extra auserbeten, an diesem feierlichen Akte teilnehmen zu dürfen. Er fand den Alten und die beiden Kinder zusammen in dem Vorderzimmer.
»Wir dürfen nicht hinein«, sagte Susanne und zeigte auf die Nebentür. »Vendula putzt auf.«
»Aber ich darf doch«, fragte Herr Dusedan.
»Ja, Sie dürfen. Vendula hat's gesagt.«
Er klopfte jetzt und ward durch einen schmalen Türspalt hineingelassen.
»Ich hab doch was blinken sehen«, rief Regina triumphierend.
Vendulas Gesicht war von der eifrigen Tätigkeit rosig angehaucht und ihre dunklen Augen strahlten. Sie hatte die Ärmel ein wenig aufgestreift, dass die schönen weißen Arme zur Hälfte strahlten. Die Grundlage allen Tannenbaumaufputzes, die Silber- und Goldäpfel, hatte sie bereits aufgehängt und diese schimmerten freundlich aus dem dunklen Grün hervor. Herr Dusedan packte seine Schachtel aus. Es waren lauter Vögel darin, Marzipan-, Zucker- und Schokoladenvögel, die er mit großer Mühe aus allen Zuckerwarenfabriken und Konditoreien der Stadt zusammengesucht hatte. Papageien, die sich in Ringeln schaukelten, Schwäne, Gänse, Enten, Hühner, Kanarienvögel und alles Mögliche. Zu seinem großen Bedauern hatte aber die buntesten und prächtigsten dieser wohlschmeckenden Tiere mehr aus einer exotischen Zuckerbäckerfantasie ihren Ursprung genommen, als dass sie treue Nachbilder der Wirklichkeit gewesen wären. »Wie würden Sie nun dies Geschöpf nennen?«, sagte er und hielt ein solches Gebilde empor. Fasan, Möwen, Schwan, Geier ist die kürzeste Bezeichnung, denn von allem ist was drin.
Ich nenne ihn Piepvogel, sagte Bendula, und hänge ihn an den Tannenbaum.
Er beteiligte sich an dieser Arbeit, stellte sich aber ein wenig ungeschickt dabei an.
Wir wollen uns die Arbeit teilen, sagte Bendula. Ich hänge an und Sie reichen mir die Sachen zu.
Herr Dusedan war zufrieden. Aber war es notwendig, dass bei diesen Verrichtungen die Hände sich so oft trafen und die Augen so lange aneinander hafteten? War bei den Beratungen über den besten Ort für irgendeinen Gegenstand es gar nicht zu vermeiden, dass die Schultern sanft aneinander ruhten und die Hände sich wieder begegneten? Was sollte es bedeuten, dass beide so oft lachten über die Dinge, die nichts Komisches an sich hatten, und dann wieder bei einer ähnlichen Gelegenheit ohne jeden ersichtlichen Grund verstummten? Seit wann bedurfte Wendula, eine so behändige Persönlichkeit, unbedingt der Hilfe, um auf einen Stuhl zu steigen und fraglos der Unterstützung, wenn sie wieder herab wollte? Endlich hatte sie die letzten Lichter an dem oberen Kranz der Zweige befestigt, stand auf ihrem Stuhl und betrachtete ihr Werk.
»Nun ist alles fertig«, sagte sie mit einem kleinen Seufzer.
»Wie schade«, meinte Herr Dusedan.
Dann sahen sie sich in die Augen und er reichte ihr die Hände, um ihr beim Absteigen behilflich zu sein. Die beiden Kinder waren anfangs ganz erstarrt, allein dies ging bald in ausgelassener Lustigkeit über. Sie sprangen beide jauchzend im Zimmer herum. Der Papagei sang und pfiff, blies, krähte, bellte und trompetete. Und Herr Dusedan musste bald mit der einen, bald mit der anderen herumtanzen, sodass Herr Roland sich zuletzt in komischen Entsetzen die Ohren zuhielt. Als nun zuletzt die große Kiste ankam und die Bescherung losging und Herr Roland seinen Papagei feierlich zurückgeschenkt erhielt, da war ein solcher Überfluss von Liebe, Glück, Dankbarkeit und anderen schönen Empfindungen an diesem Orte vorhanden, dass es ein wahres Wunder war, wie das alles in der engen Wohnung Platz fand.